HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
The Trump administration condemns such actions by Iran that undermine security, prosperity and stability throughout and beyond the Middle East.
Iran hat seinen Teil der Vereinbarung umgesetzt. Das haben die USA unter ihrer gegenwärtigen Regierung leider noch nicht vollständig getan.
Klar ist, diese Raketentests des Iran verstoßen gegen alle einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen.
Sollte es eine Konfrontation geben, werden die Golfstaaten mitmachen. Schon jetzt kämpfen sie gegen die Handlanger Irans in der Region.
Die Sanktionen heute verdeutlichen unseren sehr klaren Standpunkt zu den Aktionen des Iran. Um es ganz klar zu machen, der Deal, den die letzte Regierung ausgehandelt hat, ist nicht im besten Interesse unseres Landes.
Irgendein Mann ist in den USA gewählt worden. Wir werden unseren Weg weitergehen. Er mag sich viele Dinge wünschen, etwa eine Schwächung des Wiener Atomabkommens. Glauben Sie, dass wir das zulassen werden?
Wir beschäftigen uns heute Abend mit dem Iran. Sie haben es gemerkt. Mit dem Staat, der sich selbst als Islamische Republik Iran bezeichnet und der eine interessante Lage hat in Vorderasien, geostrategisch gesehen. Zwischen dem Kaspischen Meer und der Straße von Hormus am Persischen Golf. Rund 78 Millionen Menschen leben im Iran, vor allem in den großen Millionenstädten. Die Hauptstadt Teheran ist die größte, mit über 7 Millionen Einwohnern. Im Großraum Teheran leben 12 Millionen. Teheran ist das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Landes. Der Iran ist eines der flächenmäßig größten Länder auf unserem Globus, aber viel Fläche ist bedeckt von hohen Bergen oder trockenen, wüstenhaften Becken. Trotzdem zählt der Iran zu den 20 bevölkerungsreichsten Ländern. Seine Stellung als Regionalmacht im Nahen Osten wäre ohne die reichlich vorhandenen Bodenschätze ja kaum denkbar. Erdgas gibt es so viel wie in keinem anderen Land und die Erdölvorräte sind die viertgrößten der Welt. Seit der Islamischen Revolution 1979 ist der Iran politisch ziemlich isoliert. Seit 1980 gibt es keine diplomatischen Beziehungen mehr mit den USA. Syrien war der einzig verbliebene Partner in der Region. Deshalb sieht der Iran den möglichen Sturz des syrischen Regimes mit Sorge und versucht entsprechend einzugreifen. Die Bestrebungen des Iran, Atommacht zu werden und auch Menschenrechtsverletzungen wurden und werden vom Westen seit 2006 sanktioniert, mit Wirtschaftssanktionen und Einreiseverboten. Diese Sanktionen wurden mit dem Atomabkommen von 2015 weitgehend aufgehoben. Darin unterwirft sich der Iran der Kontrolle der Internationalen Atomenergiebehörde und verpflichtet sich, Atomenergie nur friedlich zu nutzen. Jetzt hat der Iran offenbar, um die Reaktion der Trump-Administration zu testen, eine Mittelstreckenrakete getestet in der letzten Woche. Die Antwort der USA blieb nicht aus. Es gab neue Sanktionen gegen einige Personen und Einrichtungen des Iran. Teheran reagierte wiederum darauf mit einer militärischen Übung. Deshalb heute unsere Sendung Machtspiele in Teheran. Was hat der Iran vor? Unser Korrespondent Reinhard Baumgarten hat sich Irans Machtspiele für uns angesehen.
In der Provinz Semnan, gut 300 Kilometer östlich von Teheran, betreiben die Pasdaran genannten Revolutionswächter eine große Anlage. Dort testet die Islamische Republik Iran ihre neueste Waffentechnik. General Baharlu hat das Kommando.
Die orangefarbene Kommandostelle simuliert die eventuellen Taktiken des Feindes bei Angriffen auf strategisch wichtige Stellen im Land. Das Manöver findet südlich von Semnan statt.
Raketen verschiedener Größe und Reichweite haben die Pasdaran am Wochenende getestet. Die Raketen sind der Stolz der iranischen Revolutionswächter. Ganz besonders stolz ist Brigadegeneral Amir Haji Zadeh, Luftwaffenkommandeur der Pasdaran.
Ich kann verkünden, dass wir das Joch der feindlichen Sanktionen gegen unsere Luftverteidigungswaffen abgeschüttelt haben. Mit Gottes Hilfe sind wir auf diesem Gebiet jetzt gänzlich unabhängig.
Die Spannungen zwischen den USA und der Islamischen Republik haben in den vergangenen Tagen sprunghaft zugenommen. Der Grund dafür sind eben jene Raketentests.
The ballistic missile tests that were done in the last week were in direct violation of UN Security Council resolutions.
Der Test ballistischer Raketen war eine Verletzung von UN-Resolutionen zur Einschränkung solcher Raketen,
stellt US-Vizepräsident Mike Pence fest. Donald Trump ließ via Twitter wissen,
Iran spielt mit dem Feuer. Sie haben es nicht zu schätzen gewusst, wie nett Präsident Obama zu ihnen war. Ich bin es nicht.
I think today's sanctions really represent
Trumps Sprecher Sean Spicer bezeichnete die wegen vergangener Raketentests verhängten Sanktionen gegen 25 Personen und Einrichtungen als deutliches Signal an Teheran und er versichert,
Präsident Trump wird alles tun, um den Iran in Schach zu halten.
Teheran bestreitet mit den Raketentests gegen das im Juli 2015 geschlossene Atomabkommen verstoßen zu haben. Der Iran besitze keine Atomwaffen und die getesteten Raketen taugten nicht dazu, Nuklearköpfe zu tragen, erklärt Teheran. Außenminister Mohammad Javad Zarif beteuert,
wir werden sie niemals, ich wiederhole, niemals gegen jemanden einsetzen, außer zur Selbstverteidigung. Wir wollen sicherstellen, dass sich niemand mehr traut, uns anzugreifen.
Amir Haji Zadeh, der Luftwaffenkommandeur der Revolutionswächter, formuliert seinen Standpunkt anders.
Wenn unsere Feinde auch nur den kleinsten falschen Schritt machen, werden unsere Raketen mit großem Getöse auf sie niedergehen,
wird der Brigadegeneral in iranischen Medien zitiert. Es klingt zwar weniger martialisch, aber auch nicht unbedingt beruhigend, wenn US-Verteidigungsminister Jim Mattis mit Blick auf den Iran feststellt,
wir haben ihr schlechtes Verhalten vom Libanon bis Syrien gesehen, von Bahrain bis zum Jemen. An einem bestimmten Punkt muss man sich der Sache annehmen.
Die US-Militärpräsenz im Nahen Osten ist schon ziemlich groß. Ex-General Mattis sieht momentan keinen Grund, Verstärkung zu schicken. Noch nicht, wie er betont. Der alleinige Blick auf das iranische Raketenprogramm ignoriere die enorme Hochrüstung im gesamten Nahen Osten, kritisiert Irans Außenminister Zarif.
Wir wenden nur einen Bruchteil dessen auf, was andere für Waffen ausgeben. Wir haben das Recht auf die notwendige Grundversorgung bei der Verteidigung.
Irans Rüstungsausgaben werden auf jährlich rund 15 bis 20 Milliarden Dollar geschätzt. Zum Vergleich: Saudi-Arabien, Teherans Konkurrent und Washingtons Freund, wendet 85 Milliarden Dollar jährlich auf. Die hochmodernen Waffen kommen zumeist aus den USA und dürften den iranischen Raketen deutlich überlegen sein.
HR2 Kultur der Tag. Machtspiele in Teheran. Was hat der Iran vor? Rainer Herrmann ist Islamwissenschaftler und Redakteur der FAZ. Schönen guten Abend, Herr Herrmann.
Ja, guten Abend, Frau Renk.
Wenn man diesen Raketentest als Irans Test der neuen amerikanischen Regierung betrachtet, was kann der Iran aus der Reaktion der USA für Schlüsse ziehen?
Nun, heute ist Iran erstaunlich gelassen geblieben. Also in der Nachrichtenagentur Fars habe ich gelesen, säbelrasselnde Rhetorik. Und sonst auch die Äußerungen von heute waren eher abwarten, aussitzen. So sagte der Sprecher des Außenministeriums, die amerikanische Iran-Politik sei ja noch nicht so funktionstüchtig. Genau studiert hat man allerdings das Interview, das Donald Trump dem Sender Fox News am Wochenende gegeben hat. Und dieses Interview wird gewertet als ein Rückzieher von Trumps früher Drohung, das Abkommen aufzukündigen. In diesem Interview hat Donald Trump weniger das Abkommen als solches kritisiert, als vielmehr die Tatsache, dass, Zitat, sich Iran ermutigt sehe und in seiner Außenpolitik Amerika völlig verachte. Es ging also mehr um die iranische Außenpolitik und nicht um eine Verletzung des Atomabkommens.
Die Militärausgaben des Iran, haben wir gerade gehört, sind im Vergleich mit anderen Golfstaaten nicht besonders hoch, obwohl der Iran schon deutlich zugelegt hat. Geht vom Iran eine militärische Bedrohung aus?
Ja und nein. Also auf den ersten Blick hat Iran in der Tat ein bedrohliches Militärpotenzial, denn Iran hat doppelt so viele Mann unter Waffen wie Saudi-Arabien, dreimal so viele Kampfpanzer. Aber wie Herr Baumgarten gesagt hat, das ist alte Technologie. Iran hat Masse, Saudi-Arabien hat Technologie. Iran würde also in einem konventionellen Krieg wahrscheinlich unterlegen sein. Hat allerdings ein Bedrohungspotenzial, ein ernstes Bedrohungspotenzial in seinem Raketenprogramm, und deswegen wird dieses Raketenprogramm auch forciert. Das ist die einzige schlagkräftige Waffe, die Iran hat. Und weil Iran einen konventionellen Krieg mutmaßlich nicht gewinnen könnte, führt es eben auch oder bereitet sich auf asymmetrische Kriege vor, indem es zum Beispiel Seeminen in der Meerenge von Hormuz verlegt oder eben auch nichtstaatliche Akteure in der Region unterstützt, wie Hisbollah, Hamas oder die Houthi-Rebellen im Jemen.
Und ist deshalb auch der Vorwurf gerechtfertigt, dass man sagt, Iran sei ein Sponsor des Terrorismus?
Nun, das ist in der Tat ein zentraler Vorwurf, denn Iran unterstützt die Hisbollah im Libanon, die Israel bedroht, und ohne die Hisbollah hätte sich Assad nicht halten können. Vom Gazastreifen greift die Hamas immer wieder Israel an, im Jemen. Die Houthis haben legitime Ordnung gestürzt. Und was für uns im Westen eine terroristische Organisation ist, weil sie die Revolution exportiert, weil sie die regionale Ordnung destabilisiert, ist für Iran das Rückgrat einer neuen schiitischen Internationale, die sie als Hebel einsetzt, um in der Region Macht zu projizieren.
Wenn wir uns dieser Frage nähern, was der Iran denn vorhat, dann müssen wir gucken, gibt es iranische Großmachtträume?
Ja, nun, das sollten wir unterscheiden. Also zum einen macht Iran in der Tat also eine rationale, pragmatische Interessenpolitik, sieht sich als Insel der Stabilität in einer Welt von Chaos, will regionale Sicherheit schaffen. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite betreibt Iran auch eine expansionistische Politik. Und ein Motiv dazu ist ein arrogantes Gefühl zivilisatorischer Überlegenheit, 2500 Jahre persischer Hochkultur. Denn im Altertum war die Welt vor den Griechen ja persisch. Also das persische Achämenidenreich reichte mehrere Jahrhunderte bis an das Mittelmeer, beherrschte Anatolien. Und ein anderes Motiv ist die Schwächephase der arabischen Welt, denn seit 2011 erlebt die arabische Welt einen großen Kollaps, für den Iran nicht verantwortlich ist, was sie aber nutzt, um da hineinzustoßen, um eine schiitische Achse zu produzieren.
Auch der Syrien-Konflikt ist ja ohne die Ambitionen von Iran und Saudi-Arabien nicht zu verstehen. Wie viel gemeinsame Strategie von Russland und dem Iran können Sie erkennen?
Nun, es gibt gemeinsame Interessen und auch divergierende Interessen. Das gemeinsame Interesse ist, einen Regimewechsel zu verhindern, abzuwenden. Das haben sie in der Tat geschafft. Aber es überwiegen zurzeit eher die Divergenzen. Zum Beispiel Russland will eines Tages wieder raus aus Syrien, hat nicht allzu viel investiert, hat sein Ziel erreicht, geostrategisch auf Augenhöhe mit dem Westen angekommen zu sein. Und auf der anderen Seite hat Iran ein viel größeres strategisches Interesse, will langfristig im Land sein, will die Hisbollah im Land halten, während auf der anderen Seite Russland eher auf die staatlichen Institutionen setzt. Und Iran hat zurzeit auch Angst, durch die russisch-türkische Annäherung in Syrien ausgebotet zu werden. Also was wir zurzeit in Syrien sehen, ist eine zunehmende Spannung zwischen Iran und Russland.
Also diese Angst, ausgebotet zu werden. Was hat Iran in der Region eigentlich zu verlieren, dass das Land jetzt so mit dem Säbel rasseln muss?
Ja, nun, es hat die arabische Welt war 800 Jahre lang sunnitisch. Und seit Saladin vor 800 Jahren die schiitischen Fatimiden in Ägypten besiegt hat. Und erstmals seit 1979 haben wir wieder eine Ausbreitung des schiitischen Islams aufgrund des Sturzes von Saddam Hussein, aufgrund des arabischen Frühlings, aufgrund der Schwächephase der arabischen Welt. Und Iran nutzt nun diese Chance. Im Irak sind 2/3 der Bevölkerung Schiiten, in Syrien eine bedeutende Minderheit, im Libanon die größte Bevölkerungsgruppe. Und Iran wird das vorgeworfen, mit diesem Hebel ein persisches Großreich wiederherstellen zu wollen und somit die Levante im östlichen Mittelmeerraum neu zu gruppieren. Und Saudi-Arabien stemmt sich dagegen. Saudi-Arabien ist der Verlierer dieser Entwicklung, weil Saudi-Arabien sich als Schutzmacht des sunnitischen Islams versteht.
Also der Iran möglicherweise auf dem Weg zu einem persischen Großreich. Einschätzungen von Rainer Herrmann, Islamwissenschaftler und Redakteur der FAZ. Herzlichen Dank. Der iranische Autor Abbas Maroufi lebt seit gut 20 Jahren in Deutschland. In seiner Heimat war er wegen angeblichen Beleidigungen der islamischen Grundwerte zu 20 Peitschenhieben, 6 Monaten Haft und einem 2-jährigen Publikationsverbot verurteilt worden. Er schreibt Erzählungen, Romane und Theaterstücke. In Berlin führt er Europas größte persische Buchhandlung. Sein Roman Feridun hatte 3 Söhne, der schon 2005 veröffentlicht wurde, ist jetzt auch auf Deutsch erschienen, in der Edition Büchergilde. Es geht um die Islamische Revolution 1979, die auch Maroufis Leben komplett verändert hat.
Er zog einen Spiegel aus seiner Seitentasche und betrachtete sich. Gegen Müdigkeit und Kummer in den Augen war nichts mehr auszurichten. Die Fremdheit und Tränenreste, die sich in seinen Augen eingenistet hatten, waren das Ergebnis von 13 Jahren Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit in der Fremde. Er befand sich im Herzen Europas, schien jedoch die Welt durch gläserne Mauern zu betrachten. Er hörte den Lärm, das Kirchenläuten, Schritte, war unter Menschen und sah alles, spielte aber nirgendwo eine Rolle. Man hatte eine Glaskuppel um ihn errichtet, damit niemand seine Stimme hörte. Nur manchmal fragte ihn jemand mitleidig: »Woher kommen Sie?« »Iran.« »Irak, ja, Saddam Hussein.« »Nicht Irak.« Wie sehr es ihn schmerzte. Langsam und laut sagte ich: »Iran. Iran. Oh ja, Iran. Khomeini.« Mein Körper zitterte wieder. Meine Zähne verklammerten sich und ich stierte in die Augen des deutschen Nachbarn, der sich vor seiner Ehefrau höllisch fürchtete und der seinen dunkelblauen Mercedes mehr mochte als seine Kinder. Mir wurde heiß. Sie brachten mich nur mit Saddam Hussein oder Khomeini in Verbindung.
Mehr aus dem Buch Feridun hatte 3 Söhne später. Provoziert der Iran die USA und warum lässt sich die USA provozieren? Diese Frage stellen wir auch heute Abend und blicken dazu natürlich immer wieder auf die USA. Denn Donald Trump und der Iran, das wird keine Liebe.
Die USA verschärfen die Gangart gegenüber dem Iran. 13 Personen, 12 Unternehmen und Institutionen stehen auf einer neuen US-Sanktionsliste. Die neuen Maßnahmen erfolgten nach dem Test einer ballistischen Rakete im Iran am Sonntag vor einer Woche. Für Donald Trumps Sicherheitsberater Michael Flynn eine Provokation eines Landes, das er als Hauptsponsor des weltweiten Terrorismus sieht. Die Welt, auch die USA, seien zu sanft mit dem Iran umgegangen. Wie beim Einreisestopp für Menschen aus 7 Ländern, unter anderem aus dem Iran, den ein Gericht am Wochenende gestoppt hatte, legte sich Trump auch bei möglichen Maßnahmen gegen den Iran nicht fest. Nichts sei vom Tisch. Nothing is off the table. Am Freitagmorgen hatte Präsident Trump auf Twitter geschrieben, der Iran spiele mit dem Feuer und wisse nicht zu schätzen, wie nett Präsident Obama war. Er sei es nicht. Würden zusätzliche Maßnahmen über die vermeintlich wenig umfangreichen Sanktionen hinaus zu erwarten sein? Mark Warner, demokratischer Senator aus Virginia, wies Donald Trump darauf hin, dass Worte eines Präsidenten, auch Tweets, gewichtig sind.
Words of a president, or for that matter the tweets of a president, actually carry a lot of weight.
Während Trump von beiden großen Parteien einigen Zuspruch für einen härteren Kurs erhielt, reagierte Teheran mit Militärübungen. Die iranische Regierung bezeichnete die neuen Maßnahmen als erniedrigend, nur konventionelle Raketen seien getestet worden. Aaron David Miller, Politikexperte für den Mittleren Osten beim Washingtoner Wilson Center und langjähriger Außenpolitiker, hielt es im Nachrichtensender CNN für ausgeschlossen, dass die nicht sehr weitreichenden Sanktionen den Iran davon abhalten könnten, weitere Raketentests durchzuführen. Die USA machten sich mit den Sanktionen keine neuen Freunde. Im Moment gäbe es eine Außenpolitik Trumps für eine andere Galaxie, weit weg, unnötige Kämpfe mit Alliierten, Dekrete zur Einwanderung, die nichts mit der tatsächlichen Bedrohung zu tun hätten. Die Frage sei, ob es eine Kurskorrektur zugunsten einer Außenpolitik für den Planeten Erde geben werde. Donald Trump hatte im Wahlkampf neben dem Versprechen neuer Jobs und einer schärferen Einwanderungspolitik stets das internationale Iran-Atomabkommen als einen der schlechtesten Deals der Geschichte kritisiert.
This is one of the worst deals ever made by any country in history.
Auch den höchsten Vertretern der Republikanischen Partei ist das Abkommen, in dem der Iran auf Zeit sein militärisches Atomprogramm drastisch verkleinert und im Gegenzug die Geschäftsblockade gegen das Land gelockert wird, ein Dorn im Auge. Trotzdem rechnet Paul Ryan, Sprecher des US-Repräsentantenhauses, damit, dass es beim Iran-Deal bleiben wird. Er argumentierte im Sender NBC, er habe den Deal nie unterstützt und ihn für einen großen Fehler gehalten. Trotzdem sei es mit den multilateralen Sanktionen vorbei.
I never supported the deal in the first place. I thought it was a huge mistake. But the multilateral sanctions are done.
Er glaube nicht daran, dass es eine Rückkehr zu früheren Sanktionen geben werde. In einem Brief von Senatoren beider Parteien wurden die neuen Maßnahmen begrüßt. Der Iran müsse ausreichend viel Druck spüren, um davon Abstand zu nehmen, weiterhin Raketen zu testen und Terrorgruppen zu unterstützen. Der republikanische Mehrheitssprecher im Senat, Mitch McConnell, warf dem Iran vor, sein Verhalten nicht geändert zu haben. Nun müsse die Trump-Regierung über ihre weitere Politik gegenüber dem Land entscheiden. Dass am Ende eine Aufkündigung des internationalen Atomabkommens stehen könnte, glaubt in Washington niemand.
Aus den USA, unser Korrespondent Andreas Horchler. Was hat der Iran vor? Das fragen wir heute Abend in HR2 Kultur der Tag. Professor Dr. Götz Neuneck ist stellvertretender wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni in Hamburg und er leitet dort den Masterstudiengang Peace and Security Studies. Rüstungskontrolle, Abrüstung, Nuklearwaffen gehören da zu seinen Schwerpunkten. Schönen guten Abend, Herr Professor Neuneck.
Guten Abend.
Obama sei immer sehr nett gewesen zum Iran. Wir haben es gerade gehört. Trump hat das getwittert, um dann ein Not Me nachzusetzen. Er nicht. Wie kommt Trump dazu, das Atomabkommen mit Iran, das den Iran ja zu rein friedlicher Nutzung der Atomenergie verpflichtet, den schlechtesten Deal der Welt zu nennen? Welche Sichtweise steckt dahinter?
Die Sichtweise ist, Aufsehen zu erzeugen und das ist emotionale Politik, die mit den Realitäten nichts zu tun hat. Es ist wichtig zu verstehen, dass es 10 Jahre gebraucht hat, ehe man dieses rund 100-seitige Abkommen schließen konnte. Das ist sehr differenziert. Es klärt eindeutig die Verifikation, also dieses Nachprüfen seitens der IAEO und es macht mit großer Wahrscheinlichkeit relativ klar, dass der Iran keine Nuklearwaffen für die nächsten 10 Jahre entwickeln kann. Das ist ein großer Fortschritt, gemessen an der inneren Logik dieser Region. Und deswegen würde ich überhaupt nicht zustimmen, dass es ein schlechtes Abkommen ist. Es ist ein sehr gutes Abkommen, was einzigartig ist, auch gerade für diese Region. Und ich glaube auch nicht, dass die Amerikaner und die Regierung, auch der Kongress, so dumm sein werden, dieses Abkommen aufzukündigen, denn es macht relativ sicher, dass der Iran keine Nuklearwaffen haben wird in den nächsten 10 Jahren.
Verstößt der Raketentest der letzten Woche gegen das Abkommen oder nicht?
Eindeutig nicht. Die Raketenproblematik ist nicht in dem Abkommen erwähnt, sondern es gibt eine UN-Resolution, die auch nach Unterzeichnung dieses Abkommens etwas leichter für den Iran formuliert worden ist, aber trotzdem klar macht, dass der Iran hier tatsächlich keine Raketentests unternehmen sollte. Aber er hat es natürlich trotzdem getan. Das widerspricht natürlich schon dem Geiste dieser UN-Resolution, aber nicht so sehr dem Wortlaut, der ist unterschiedlich interpretierbar. Man kann natürlich mit Recht fragen, warum macht der Iran Raketentests, während er gleichzeitig bereit ist, in die tiefsten Geheimnisse seiner Urananreicherung reingucken zu lassen. Nun, man muss verstehen, dass die revolutionären Garden dahinter stecken. Die waren auch mit diesem Iran-Abkommen nicht sehr zufrieden und ab und zu wieder mal dann mit den Säbeln rasseln müssen.
Wir haben ja auch schon gehört, die Raketen sind quasi das Einzige, was der Iran hat. Der Nahe Osten ist in einer Umbruchphase, um es mal positiv auszudrücken. Man könnte auch sagen, es sieht mehr nach Eskalation aus als nach Befriedung. Welche Rolle spielt der Iran dabei?
Na, wir dürfen nicht vergessen, dass in der Tat seit 1979, seit der damaligen Revolution, der Iran sich selbst als revolutionären Staat ansieht. Und das ist natürlich eine Herausforderung für die Nachbarregion, die dann als korrupt und dekadent angesehen werden, insbesondere natürlich die ganzen Emirate um den Iran herum. Also man versucht schon in dieser Region eine dominante Kraft darzustellen und der hegemoniale Herausforderer ist Saudi-Arabien. Das heißt, das sind die beiden Rivalen in der Region und die haben natürlich ihre eigenen Tricks und ihre eigene Außenpolitik, die natürlich auch die Konflikte durchaus in dem einen oder anderen Falle anheizen können.
Es geht auch um den Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten. Im Iran leben zu rund 90% Schiiten. In Saudi-Arabien sind es Sunniten, die die besonders strenge salafistische Auslegung bevorzugen, beziehungsweise den Wahhabismus. Ist das auch ein Religionskrieg dort?
Ich würde es nicht als Religionskrieg bezeichnen, aber die Religion spielt da natürlich eine Rolle. Denn es fällt schon auf, dass wir eben diese beiden Religionsrichtungen haben und dass das natürlich kräftig ausgenutzt wird. Aber dahinter liegen auch wirtschaftliche Interessen, Machtinteressen und beide fordern sich gegenseitig heraus. Wir zählen Saudi-Arabien immer so zu unseren Verbündeten, aber wir dürfen nicht vergessen, Al-Qaida war größtenteils Saudi-Arabier letztlich und dementsprechend sieht man, dass in der Region Unfrieden herrscht und auch Finanzierungen von Terrorgruppen vorgenommen werden. Und das ist das, was Trump und seine Regierung ärgert, möchte man hier so leichtfertig sagen. Mhm. Also letztlich geht es darum, dass der Iran eben auch beschuldigt wird, bestimmte Gruppen zu finanzieren, anzuheizen, Waffen zu liefern. Und das ist natürlich durchaus destabilisierend, aber dummerweise machen das andere eben auch Verbündete der USA selbst.
Ohne Saudi-Arabien kann man den IS und Al-Qaida nicht bekämpfen, heißt es. Aber wie geht es denn mit Saudi-Arabien? Das ist ja, wie Sie schon sagten, das Land, aus dem ein Großteil der 9/11-Attentäter stammen.
Ja, in der Tat muss man immer wieder die dortige Regierung fragen, inwieweit sie es tatsächlich zulassen, dass es eben Unterstützer des IS gibt in ihrem Land, die dann auch finanzieren. Das sollte man möglichst unterbinden. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir einen Krieg im und um den Jemen haben, dass dort Saudi-Arabien bombardiert. Hier wird in unserer Presse darüber eigentlich nicht berichtet und Iran unterstützt die Houthi-Rebellen, auch mit Waffen, auch mit Geld. Und das ist natürlich eine Intervention in einen Bürgerkrieg, der die Situation noch verschlimmern kann. Etwas, was im Grunde genommen die USA und andere Staaten, USA und Großbritannien und Frankreich in Libyen vorgemacht haben. Also der Hang zu intervenieren in der Region hat deutlich zugenommen.
Auf die Stellvertreterkriege kommen wir später noch zu sprechen. Herzlichen Dank, Professor Dr. Götz Neuneck vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni in Hamburg. Wir hören noch einen Abschnitt aus dem Buch Feridun hatte drei Söhne. In dem Buch geht es um die islamische Revolution im Iran und die Folgen. Der Autor Abbas Maroufi lebt und arbeitet seit 20 Jahren in Deutschland. Die Erinnerung an den großen Umbruch bleibt wach.
Vielleicht hatte alles mit dem Brot begonnen. Wir waren nicht die Kinder der Revolution, wir waren Brot. Heißes Brot, das sich in bequeme Bissen für die Regierungsführer verwandelte. Sie brachen uns, verschlangen uns und warfen uns fort. Nein, was sage ich da? Als wären wir in dieser Schöpfung überflüssig. Sie verwendeten uns nicht für unsere Gesellschaft, sie verschwendeten uns. Sie zerstreuten uns, damit wir nicht am eigenen Tisch sitzen könnten, damit keiner von uns am Aufbau des Landes beteiligt sein würde. Sie zogen unsere Persönlichkeit und Identität in den Schmutz, damit wir nicht einmal im fortschrittlichen Europa wie alle anderen leben konnten. Ich wünschte, mein Haar wäre nicht schwarz, mein Schnurrbart wäre nicht schwarz. Ich wünschte, ich hätte große Kiefer und blondes Haar, damit ich mich nicht fremd fühlte, als Ausländer, und glauben könnte, dieses Land sei auch meins. Wo ist meine Heimat? Woher komme ich? Von woher bin ich wohin geschleudert worden? Sag du es mir, Bruder. Überhaupt, weshalb sind wir so geworden? Wir haben eine Revolution gemacht, sind aber offenbar explodiert.
Wir sind explodiert. Das hat Maroufi 4 Jahre nachdem sein Buch auf Farsi erschienen ist, noch einmal präzisiert in einem Interview. Da hat er gesagt, wir sind nicht revolutioniert, wir sind explodiert. Ein Arm landete in Europa, ein Bein in Indien, ein Zeh in England und der Kopf flog bis nach Amerika. Was im Ursprungsland derer blieb, die gegen ein verlogenes, diktatorisches Regime auf die Straße gegangen waren, ist der Bauch, der sich seitdem übergibt. HR2 Kultur der Tag. Machtspiele in Teheran. Was hat der Iran vor? Was im Weißen Haus passiert, das beobachten die Golfstaaten ganz genau, denn ein Politikwechsel mit Donald Trump hat direkte Folgen für die Stabilität der Region. Mit Trump ist ein Mann mit großem Herzen für die Ölindustrie an die Macht gekommen.
Zum Schluss zählten sie in Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, die Tage, genauso wie in den Kapitalen der anderen Ölmonarchien am Persischen Golf. Die Tage, bis US-Präsident Barack Obama aus dem Amt scheiden und Donald Trump ins Weiße Haus einziehen würde. In wichtigen Bereichen erwarten die Saudis von Trump eine Wende. Da ist die Energiepolitik. Der saudische Ölminister Khaled Al-Faleh vor wenigen Tagen in der BBC: Präsident Trump verfolgt eine Politik, die gut für die Ölindustrie ist. Das muss man klar sagen. Er steuert weg von einer übertriebenen und unrealistischen Politik, die gegen fossile Energieträger gerichtet war. Die Bande zwischen Saudis und Amerikanern gehen auf einen Deal von 1945 zurück, der im Kern bis heute gilt. Die USA schützen das saudische Königshaus und erhalten im Gegenzug Energie. Doch unter Obama fühlten sich die Saudis zunächst von den Amerikanern im Stich gelassen und gewannen später sogar den Eindruck, der Präsident spiele für das andere Team. So waren die Saudis zunächst gegen das Atomabkommen mit Iran und waren sich da mit Israel einig. Und Obama hatte es sich auf einem Gipfeltreffen erlaubt, gegenüber den Golfherrschern zu dozieren. Auf Dauer müssten sie lernen, sich mit Iran zu arrangieren. Sich mit Iran arrangieren, ein Einvernehmen erzielen? Für die Golfaraber ein unerhörter Vorschlag, denn Iran ist der Erzrivale der Saudis, die jeden Konflikt in der Region durch die Linse ihres Machtkampfes mit Teheran sehen. In Syrien und im Jemen ist Saudi-Arabien sogar an Stellvertreterkriegen beteiligt, um Irans Verbündete zurückzudrängen. Aus Sicht von Riad hat Obama amerikanischen Einfluss in der Region grundlos aufgegeben. In das entstehende Vakuum seien dann Iran und Russland gestoßen, eine verhängnisvolle Entwicklung. Von Präsident Trump erwarten die Golfaraber nun eine wesentlich härtere Gangart gegenüber Iran. Der kuwaitische Politologe Saleh al-Saidi glaubt, dass man dabei sehr weit mitgehen wird. Sollte es eine Konfrontation geben, werden die Golfstaaten mitmachen. Schon jetzt kämpfen sie gegen die Handlanger Irans in der Region. Das sind die Houthi-Rebellen im Jemen, das syrische Regime und die Hisbollah. Die USA werden immer weiter mit Gewaltanwendung drohen, um Iran Angst einzujagen. Ich denke, es wird einen doppelten Druck auf Iran durch die Golfstaaten und die USA geben. Gleichzeitig betrachten die Saudis Trump aber auch mit einiger Sorge. So gilt das Trumpsche Einreiseverbot zwar nicht für saudische Bürger, aber wie lange noch? Schließlich waren 15 der 19 9/11-Attentäter Saudis. Dann Trumps Versprechen, die US-Botschaft in Israel nach Jerusalem zu verlegen. Jerusalem ist aus religiösen Gründen ein Kernthema für die Saudis. Ein Umzug der US-Diplomaten dorthin würde großen Ärger in Riad auslösen. Und schließlich irritiert die Saudis der islamfeindliche Ton, den sie bei Trump und seinen Beratern ausmachen. Nach einem Telefongespräch von König Salman mit dem US-Präsidenten vor gut einer Woche stehen diese Sorgen, Berichten zufolge, weiter im Raum. Einig sollen sich die beiden Männer hingegen dabei gewesen sein, dass Iran die Stabilität im Nahen Osten bedrohe und dass man dieser Entwicklung entgegentreten müsse.
Über die Saudis und ihre Erwartungen an Trump, unser Korrespondent Carsten Kühntop. Die USA haben ihren persönlichen Tankwart, Saudi-Arabien. Der größte Ölförderer wird von den USA ja seit langem unterstützt. Auch unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump scheint sich das fortzusetzen. Der Ton ist gegenüber dem Iran deutlich schärfer als gegenüber Saudi-Arabien. Das inzwischen als rechtswidrig eingestufte Einreiseverbot hatte auch nicht für Menschen aus Saudi-Arabien gegolten. Das Verhältnis zwischen Saudi-Arabien und Iran wollen wir beleuchten, mit Hilfe von Michael Lüders, dem Nahostexperten und Publizisten. Guten Abend, Herr Lüders.
Schönen guten Abend, hallo.
Der Iran als Erzrivale von Saudi-Arabien, wie würden Sie die derzeitige Lage zwischen diesen beiden einschätzen?
Sie ist angespannt, vor allem als Ergebnis einer saudischen Obsession, kann man sagen, mit dem Iran. Um die Rivalitäten geht es dabei nicht allein. Sie sind geopolitische Rivalen am Persischen Golf. Aber darüber hinaus gibt es eine starke ideologische Komponente der Ablehnung Irans durch Saudi-Arabien, durch den dortigen Staatsislam, dem Wahhabismus. Das ist eine ultrakonservative, man kann auch sagen reaktionäre Form des sunnitischen Islam. Aus dessen Sicht ist der schiitische Islam, die Abspaltung von der sunnitischen Lehre im 7. Jahrhundert, eine Häresie, Die Schiiten gelten als die größten Gotteslästerer überhaupt. Und wenn man die Predigten sich anhört von wahhabitischen Gelehrten, dann hetzen sie gegen Schiiten auf eine Art und Weise, die, wenn man das als Deutscher sich anhört, erinnert an antisemitische Untertöne aus den 1930er oder 1920er Jahren. Das ist eine sehr, sehr starke antischiitische Agitation. Und das hindert die Saudis auch daran, eine rationale Bewertung der iranischen Interessen in der Region vorzunehmen, mit den Folgewirkungen, dass die Saudis wiederholt auf das falsche Pferd gesetzt haben und der Iran jetzt gegenwärtig stärker dasteht als Saudi-Arabien.
Also Hass-Tiraden gegen den Iran, aber wie bedroht fühlt sich denn das saudische Königshaus?
Niemand wird ernsthaft annehmen, dass der Iran auf die Idee käme, Saudi-Arabien anzugreifen. Aber der Iran hat profitiert von den Fehlern anderer in der Region. Wir erinnern uns, 2003 haben die Amerikaner Saddam Hussein gestürzt im Irak. Damit kam die über Jahrhunderte andauernde sunnitische Herrschaft im Iran an ihr Ende und die Bevölkerungsmehrheit der Schiiten im Irak hat die Macht übernommen. Seither haben wir eine schiitisch geprägte dominierte Regierung in Bagdad. Und das Ergebnis ist, dass die Beziehung zwischen Irak und Iran sehr eng geworden ist von Schiiten zu Schiiten. Und im syrischen Krieg nun ist es so, dass die Saudis auf die Gegner von Bashar al-Assad gesetzt haben, während Russland und Iran das Regime von Bashar al-Assad unterstützt haben. Der sitzt seit der Rückeroberung aus Aleppos im vorigen Dezember fester im Sattel denn je. Also die Saudis haben gewissermaßen den Irak an den Iran verloren als Ergebnis einer törichten amerikanischen Intervention und als Ergebnis des ebenfalls vom Westen betriebenen Umsturzversuches in Syrien ist Iran ebenfalls gestärkt hervorgegangen, weil diese Umsturzversuche nun als gescheitert anzusehen sind.
Also der Westen hat quasi die Stabilität in der Region auf dem Gewissen?
In gewisser Weise sehr wohl, unabhängig von aller Unfähigkeit regionaler Machthaber, hat er aus ideologischen Gründen, damals unter George W. Bush, Neubewertungen vorgenommen in der Region, die sich nachteilig für Saudi-Arabien ausgewirkt haben. In der Präsidentschaft von Obama ging es darum, vor allem die Konfrontation mit dem Iran zurückzufahren, die Beziehungen wieder zu normalisieren. Deswegen war von amerikanischer Seite der Wille sehr groß, die Atomverhandlungen mit dem Iran zu einem positiven Ergebnis zu führen. Das ist 2015 geschehen. Der neue amerikanische Präsident Trump ist mit diesen Regelungen nicht einverstanden. Er sieht im Iran den Erzfeind schlechthin für die Region und für amerikanische Interessen und folgt damit sehr stark in seiner Sichtweise der wirkungsmächtigen pro-israelischen Lobby in Washington, die ihn natürlich in diesen Ansichten bestärkt.
Was kann denn Saudi-Arabien, was kann Riad jetzt abgesehen von den Hasstiraden tun, um Teheran wiederum unter Druck zu setzen? Was passiert da?
Saudi-Arabien ist nicht in der Lage, den Iran unter Druck zu setzen. Der Iran ist geopolitisch der sehr viel wichtigere, bedeutendere Spieler. Der Iran verfügt über mehr als doppelt so viele Einwohner wie Saudi-Arabien, ist ebenfalls gut vernetzt in der Region. Und Saudi-Arabien hat sich durch selbstverschuldete Kurzsichtigkeiten, vor allem durch den Krieg in Syrien zum Sturz Bashar al-Assads, in eine sehr schwierige Rolle manövriert. Man hat quasi diesen Stellvertreterkrieg mit dem Iran verloren auf syrischem Gebiet. Und vergessen wir nicht den Krieg im Jemen, ebenfalls ein Stellvertreterkrieg, den Saudi-Arabien begonnen hat in der Absicht, den Iran dort zu schwächen im Jemen. Aber diesen Krieg kann Saudi-Arabien nicht gewinnen in diesen Gebirgslandschaften des Jemen. Es ist ein Guerillakrieg, der dort geführt wird. Den kann keine reguläre Armee gewinnen, zumal die saudische Armee, die Luftwaffe besser gesagt, ausschließlich bombardiert, nicht mit Bodentruppen vorrückt, aus Sorge in Hinterhalte zu geraten. Kurzum, auch dieses militärische Engagement im Jemen droht Saudi-Arabien zu verlieren. Das ist für das saudische Königshaus ein Desaster.
Beide Staaten, Iran und Saudi-Arabien, unterdrücken ihre Bevölkerung. Es gibt wenig Freiheiten in beiden Ländern, keine unabhängige Presse und Justiz. Ist man sich nicht eigentlich näher, als man denkt?
Ich glaube, man sollte vorsichtig sein, die Verhältnisse in der Region nicht allein aus einer westlichen Brille zu betrachten. Die Unterschiede zwischen dem Iran und Saudi-Arabien sind bei näherer Betrachtung schon sehr groß. Mhm. Natürlich, eine Freiheit, wie es sie im westlichen Europa gibt, die haben wir dort nicht. Aber in Saudi-Arabien beispielsweise dürfen Frauen nicht Auto fahren, sind Frauen im Grunde genommen in jeder Hinsicht in ihrem Leben eingeschränkt, gelten sie als Menschen zweiten Grades. Die Freiheiten in Saudi-Arabien sind auch insoweit eingeschränkt, als es kein Parlament, keine Parteien, nichts dergleichen gibt. Im Iran immerhin gibt es eine gelenkte Demokratie, es gibt Parlamentswahlen, es gibt in Maßen eine in Anführungsstrichen Rechtsstaatlichkeit auf der Grundlage des islamischen Rechtes und Frauen sind ebenso wie Männer vor dem Gesetz, theoretisch jedenfalls, mit Ausnahme des Familienrechts gleichgestellt. Auch die religiösen Minderheiten haben ihre Freiheiten mit Ausnahme der unterdrückten Bahai. Also bei näherer Betrachtung stellen sich die Dinge doch differenzierter dar, wenngleich im Iran der Kampf zwischen der theokratischen Ausrichtung des Regimes und den Pragmatikern anhält.
Vielen Dank, Michael Lüders, Nahostexperte und Publizist. HR2 Kultur der Tag. Machtspiele in Teheran. Was hat der Iran vor? Da gibt es noch einen Mitspieler in der Region, den hat Herr Lüders gerade schon erwähnt. Israel. Israel ist zum Freund Saudi-Arabiens geworden. Nicht, weil man in irgendeinem Punkt gesellschaftlicher Belange auf einer Wellenlänge läge. Nein, nur aus einem Grund. Man hat einen gemeinsamen Feind und der heißt Iran. Und einen gemeinsamen Freund hat man ja auch, die USA.
Als Trumps nationaler Sicherheitsberater Flynn Iran nach dem jüngsten Raketentest verwarnte, war dem Pentagon in Washington nicht klar, was das zu bedeuten hat. In Israel dagegen wurde die Verwarnung erleichtert zur Kenntnis genommen.
I think we're seeing steps from the Trump administration that, you know, have been long in waiting.
Die Trump-Administration wählt Schritte, die längst fällig waren. Der frühere US-Präsident Obama hätte das schon bei Irans ersten Raketentest im November 2015 machen müssen. Das war ein klarer Verstoß gegen UN-Resolution 1929, die damals noch in Kraft war. Monatelang passierte nichts. Emily Landau ist politische Analystin am Israelischen Institut für nationale Sicherheitsforschung. Ihr Thema ist Rüstungskontrolle. Und sie sagt, in Teheran habe sich seit dem Atomabkommen überhaupt nichts verändert. Die Welt schaue bloß nicht mehr so genau hin. Diese Warnung kennt man von Israels Regierungschef Netanyahu. Er wiederholt sie derzeit häufig, zum Beispiel bei seinem Besuch in London. Netanyahu glaubt, die Iraner probieren derzeit, wie weit sie mit der Trump-Administration gehen können. Sie versuchen auf dreiste und außergewöhnlich aggressive Art und Weise die Grenzen neu auszutesten. Daher denke ich, dass es zurzeit das Wichtigste ist, wenn Länder wie die USA an der Spitze, aber auch Staaten wie Israel und Großbritannien sich gemeinsam gegen die iranische Aggressivität stellen und für Iran deutliche Grenzen festlegen. Israels Regierung beklagt, dass nach dem Abschluss des Atomabkommens zwischen Iran, den ständigen Mitgliedern des Weltsicherheitsrats und Deutschland, zum Beispiel der Austausch der Nachrichtendienste deutlich nachgelassen habe, so der Netanyahu-Vertraute Steinitz in einer Telefonkonferenz. Regierungschef Netanyahu versucht bei seinen Reisen, die Absprachen und die intensive geheimdienstliche Zusammenarbeit gegen Iran, gegen Irans Atomprogramm und gegen Irans Terrorprogramm zu erneuern. Geht nun alles wieder von vorn los? Die Drohungen der Israelis, die Weigerung der Iraner, die Gefahr eines Militärschlags? Emily Landau vom INSS warnt Netanyahu davor, sich im Kampf gegen Irans Streben nach einer Vormachtstellung in Nahost wieder in die erste Reihe zu stellen.
I understand why Netanyahu started this in 2009.
Ich verstehe, warum Netanyahu 2009 damit begonnen hatte. Er war frustriert. 6 Jahre waren vergangen, die Verhandlungen waren gescheitert und Iran machte weiter. Aber am Ende hatten viele das Gefühl, das sei ein israelisches Problem. Das ist es nicht. Das internationale Abkommen zu kündigen sei ebenfalls der falsche Weg. Die Europäer seien dazu auch gar nicht bereit, so Landau. Die Sanktionen gegen Iran sind bereits gelockert und ohne Abkommen hängt das Verbot zum Bau einer Atomwaffe wieder in der Luft.
Change the approach, enforce the deal and strengthen the deal.
Verändere den Ansatz, setze das Abkommen durch und stärke das Abkommen. Und wir sehen jetzt bereits eine Veränderung. Das Delikate daran ist die Trump-Administration, die auch problematische Entscheidungen trifft. Ein großer Teil der US-Bevölkerung ist nicht zufrieden und das ist eine Untertreibung. Die Herausforderung wird es sein, zu differenzieren zwischen den Gefühlen gegenüber dem Präsidenten und politischen Entscheidungen, die trotzdem richtig sind. Wenn man genau hinschaut, ist das aber auch Netanyahu, nie gelungen in Bezug auf Iran und die internationale Gemeinschaft. Das Misstrauen war immer größer. Auch deshalb sollte er sich dieses Mal womöglich mehr im Hintergrund halten.
Also auch da spielen die USA wieder mit. Israel und der Iran. Unser Korrespondent in Tel Aviv, Thorsten Teichmann, hat uns das Verhältnis näher gebracht. Wir haben viel über Konflikte gesprochen heute Abend in HR2 Kultur der Tag, über Aggressionen, Bedrohungen, viel über Trennendes. Wir wollen aber absolut nicht aus dem Blick verlieren, dass der Iran noch ganz andere Seiten hat. Es ist ein wunderschönes Land. Es hat eine hervorragende Küche, eine reiche Kulturszene. Und diese Kultur blüht auch noch unter der Zensur der Mullahs. Denn die Iraner finden auch unter schwierigen Bedingungen einen Weg. Der Schwarzmarkt floriert und natürlich werden auch verbotene Filme geschaut. Das iranische Kino ist weltberühmt und hochgelobt. Gerade hat es wieder ein iranischer Film geschafft, für einen Oscar nominiert zu werden. Wie zuletzt Nada und Simin, eine Trennung, der 1989 mit einem Oscar für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet wurde. Diesmal ist The Salesman im Rennen, ein Film von Asghar Farhadi.
Was ist passiert? Wir müssen raus! Wir müssen sofort das Gebäude räumen!
Was ist das?
So schnell!
Meine Frau und ich sind in eine neue Wohnung umgezogen.
Es ist schön hier.
Vorsichtig. Sieht aus, als hätten wir mal Glück gehabt.
Sollte unterwegs noch einen Supermarkt aufhaben, dann hol noch ein paar Sachen fürs Frühstück. Wir haben nichts mehr da. Ich dich auch.
Rana! Was ist passiert?
Wir wissen noch nicht, was geschehen ist. Auf einmal hörten wir ganz, ganz lautes Schreien.
Rana. Die ganze Nachbarschaft wusste über diese Wohnung Bescheid.
Es waren ja nicht nur ein, zwei Leute, die dort ein- und ausgingen.
Wir erstatten Anzeige.
Bitte nicht, das würde ich nicht aushalten.
Was soll ich denn sonst tun? Was denn? Ich werde diesen Kerl finden.
Was ist in dich gefahren?
Du willst dich an ihm rächen.
Ich weiß schon, was ich tue.
The Salesman, eine Geschichte im heutigen Iran und ein Film, der für einen Oscar nominiert ist. Gerhard Midding ist Filmkritiker und er kann uns sagen, wie man trotz der Zensur im Iran einen guten Film machen kann, der eigentlich nichts auslässt. Herr Midding, ist das iranische Kino gerade so gut trotz oder wegen der Zensur?
Oh, das ist eine fatale Frage, die Sie stellen. Wenn ich jetzt sagen würde, es ist gut wegen der Zensur, weil die Zensur so viel Fantasie freisetzt, Einfallsreichtum bei den Filmemachern, würden sich die Zensoren vielleicht doch ins Fäustchen lachen. Ich glaube aber tatsächlich, dass das iranische Kino, wie es seit der Revolution entstanden ist, ganz entscheidend von der Zensur geprägt wurde und dass die Größe dieses Kinos sehr stark auch darin besteht, was dieses Kino sozusagen den Verhältnissen abtrotzen kann. Was es zeigen kann, auch zwischen den Bildern, zwischen den Worten, zwischen den Bildern und was für Spielräume sich die Filmemacher da erobern können. Das ist schon wirklich ganz erstaunlich und eigentlich nur noch zu vergleichen mit, sagen wir mal, der Fantasie der chinesischen Filmemacher, die ganz ähnlichen Einschränkungen ausgesetzt sind, weil ich weitaus willkürlicher durch die lokale Zensur in China. Aber die sozusagen westliche Wahrnehmung oder wenn man so will, die Erfolgsgeschichte des iranischen Kinos beginnt tatsächlich erst einige Jahre nach der Islamischen Revolution. 1978, 79. Da blüht das iranische Kino, verbunden mit Namen wie Abbas Kiarostami zum Beispiel oder Mohsen Makhmalbaf, das blüht in einer Weise auf, die wirklich erstaunlich ist, also auf die die Welt nicht vorbereitet ist. Es gibt so ein schönes Wort, das das Selbstbewusstsein dieses Kinos auch ausdrückt. Das Kino wurde berühmt, es wurde vom kleinen Vogel, der sich erhebt, zu einem mächtigen Adler.
The Salesman ist durch die Zensur gekommen, obwohl man in der Geschichte über ein junges Paar in Teheran viel über die Zustände im Land erfährt. Was dürfte der Zensur denn dann nicht gefallen haben?
Die sind Die sind tatsächlich ohne Probleme durch die Zensur gekommen, das Drehbuch. Das ist das Erstaunliche. Wie ich schon sagte, es gibt diese Dinge, Zensoren sind Beamte, die haben nicht unbedingt so viel Fantasie. Und die Drehbücher, die Filme von dem Ashgafar Hadi sind immer konstruiert um Leerstellen, um Ereignisse, die wir nicht sehen, aber an denen sich alle Konflikte entzünden. Sie haben eben den Trailer eingespielt, da hört man raus, dass irgendetwas passiert ist, über das die Frau nicht sprechen will. Es gibt eine Vormieterin, die Besucher hatte, eine Prostituierte, das wird natürlich nicht gesagt. Und eine Leerstelle, also etwas, was nicht gezeigt wird, ist sehr schwer zu zensieren. Darum herum kann der Ashgafar Hadi, aber das ist ein besonderes Talent, eine besondere Gabe dieses Regisseurs, eine Atmosphäre schaffen. Auch die ist schwer zensierbar, die ist nicht greifbar. Sie haben die Stimmen der Nachbarn gehört, die einen ungeheuren sozialen Druck ausüben auf dieses Paar, das in diese Wohnung zieht. Und allein darin wird schon greifbar ein Klima der Repression.
Mhm. In Taxi Teheran, den müssen wir auch erwähnen, diesen berühmten iranischen Film, der ist ja trotz eines Drehverbotes entstanden. Da legt eine Frau, eine Anwältin, eine Rose aufs Armaturenbrett für das persische Kino, sagt sie. Eine Liebeserklärung oder doch noch mehr?
Das ist eine sehr vieldeutige Geste, wie dieses Kino ohnehin sehr vieldeutig sein muss. Die Wurzeln des iranischen Kinos liegen eigentlich in der Poesie. Also nicht wie im westlichen Kino, die Malerei, Fotografie oder das Theater, sondern die Poesie. Die Poesie arbeitet mit Metaphern, mit Umschreibungen, mit Gleichnissen. Und so kann man auch diese Rose tatsächlich sehen, weil eines dieser Bilderverbote, die im iranischen Kino gelten, betrifft kräftige Farben. Diese Rose ist von einem ganz kräftigen, leuchtenden Rot. Allein darin liegt sozusagen schon ein Aufbegehren. Tatsächlich ist dieser Auftritt dieser Anwältin unheimlich komplex. Es wird angesprochen, dass ein Künstler in Haft ist, ganz direkt sogar angesprochen. Und diese Liebe zum Kino, das ist ziemlich interessant, wenn Sie sich vorstellen, unter welchen Bedingungen die Regisseure dort arbeiten. Sie brennen ja für diese Gesellschaft. Sie wollen dort sein. Es ist ihr Mandat, dort Filme zu machen. Also ganz, ganz wenige sind tatsächlich ins Exil gegangen. Ashgafar Hadi, der hatte die Möglichkeit, hat in Frankreich gedreht, der hatte kurz vorher die Möglichkeit, in Spanien zu drehen, produziert von Pedro Almodóvar, aber hat sich dennoch einem Stoff zugewandt, der in seiner Heimat spielt. Also es gibt da einfach ein Verantwortungsgefühl. Und das Kino ist dann in einer solchen Gesellschaft eigentlich auch einfach auch ein Fluchtpunkt.
Mit einer ganz eigenen Bildsprache offensichtlich, die dem Zuschauer noch mehr verrät, als die Zensur unter Umständen lesen kann, weil es also Beamte sind, wie Sie sagten. Welchen Film aus dem Iran würden Sie jemandem ans Herz legen, der noch keinen kennt?
Eigentlich fast alle Filme von Abbas Kiarostami aus den 80er und 90er Jahren. Auch The Salesman finde ich sehr, sehr schön. Taxi Teheran ist ein Film, der dem Regime eigentlich eine lange Nase zeigt, aber trotzdem ungeheuer unterhaltsam ist. Ich würde sagen, alle iranischen Filme, die in einem Auto spielen, erzählen wahnsinnig viel über die Gesellschaft.
Dann haben wir viel zu gucken. Gerhard Midding, Filmkritiker über den besonderen iranischen Film, das Besondere im iranischen Kino. Ganz herzlichen Dank. HR2 Kultur. Machtspiele in Teheran. Was hat der Iran vor? Diese Frage haben wir versucht, heute Abend im Tag zu beantworten. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.